direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab.
Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe der Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler. Ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Lange Begrüßung, langer Titel und wie immer bin ich nicht alleine, sondern mit meinen wunderbaren Kollegen, deren Titel noch viel länger ist, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Hallo.
Servus, hallo.
Hallo.
Wir starten ein neues Kapitel und zwar beschäftigen wir uns mit den Geheimnissen des Gedächtnisses. Das ist, denke ich, ein Thema, womit jeder Hörer und jede Hörerin etwas anfangen kann. Wenn nicht, ist es eigentlich relativ gut für uns, weil das bedeutet dann, dass dann diese Folge sehr oft von diesen Personen gehört werden würde. Aber wir fangen mal mit einer ganz einfachen Frage an. Warum haben wir denn überhaupt ein Gedächtnis?
Naja, einfach um besser für die Zukunft gewappnet zu sein. Ohne irgendein Wissen über die Vergangenheit wäre jede Situation für uns neu. Und wir alle wissen, neue Situationen sind eben manchmal schwierig. Das kann schiefgehen. Im Extremfall kann das tödlich enden, wenn es sehr schwierige Situationen sind. Also jedes Wissen, was uns dabei hilft, schon aus Erfahrungen irgendwie einen Vorteil zu kriegen, ist gut. Und damit wir das haben, brauchen wir ein Gedächtnis. Also irgendetwas, was solche Erfahrungen auch abspeichern kann.
Na gut, aber ich meine, jetzt sind wir ja nicht alleine auf dem Planeten. Es gibt ja allerhand andere Lebewesen und viele von diesen Lebewesen haben nicht so ein Gedächtnis wie wir und die leben auch alle, also die bestehen auch in der Zeit fort. Ihr Zeitpfeil zeigt in die richtige Richtung und die schaffen es auch irgendwie ohne.
Also wenn du das so sagst, ist das wirklich ein bisschen Wunderpunkt. Es gibt sehr viele dokumentierte Fälle in der Psychologie von Menschen, die Gedächtnisausfälle haben, also wirklich bis hin zum kompletten Ausfall in manchen Teilbereichen. Aber vielleicht sollten wir, bevor wir diese Fälle diskutieren, ein bisschen erstmal sagen, was ein Gedächtnis überhaupt ist, was es für Formen gibt, weil sonst wird es eigentlich zu verwirrend, wenn man zuhört, ja, ohne diesen Background. Also fangen wir vielleicht einfach mal an, was ist überhaupt Gedächtnis ganz grob?
Bitte, tu dir keinen Zwang an.
Okay, also ich habe ja vorher auch ein bisschen überlegt, wie man das am besten erklärt. Das ist gar nicht so leicht, weil wir mit relativ abstrakten Begriffen hantieren und auch mit diesen ganzen modernen Hirnforschungen und bildgebenden Verfahren, wie ganz genau wirklich Wissen im Gehirn repräsentiert, das ist immer noch ein bisschen eine Streitfrage. Also ich sage mal so, wir kennen das Dateiformat nicht. Ein Computer speichert Nullen und Einsen, das wissen wir. Bei Menschen sind es Veränderungen in neuronalen Strukturen, vielleicht sogar bis hinunter auf Eiweißebene, auf Molekülebene, ohne dass wir jetzt schon ganz genau wüssten, wie die Information da repräsentiert ist. Und das macht es auch immer ein bisschen schwierig, über Gedächtnis zu reden, weil wir letztlich nur in Modellen reden, also in vereinfachten Vorstellungen, was Gedächtnis ist, was es kann, was es für Fehler macht, ohne jetzt wirklich bis auf diese unterste, ich sag mal, Dateiebene zu gehen, wie es jetzt bei einem Computer kein Problem für uns wäre.
Und vielleicht hat man da auch schon eine wunderbare Einstiegsmöglichkeit, um es tatsächlich abzugrenzen, auch zum Computer. Also wir sprechen viel von Gedächtnis, aber im Prinzip können wir ja vor allem von einer Verschaltung sprechen. Also das Spannende ist, dass tatsächlich beim Computer oder bei vielen Speichersystemen, die wir so kennen, also was ist ein Speichersystem, da tut man was rein und irgendwann wird das voll, weil man, was weiß ich, eine Getreidekammer hat, Getreidekörner reinlegt beispielsweise oder vielleicht ein Wasserspeicher, wo man etwas in einen Speicher reinmacht und so, ist eben das auch eigentlich mit einem Computerspeicher, dass es irgendwo immer voll ist und offensichtlich ist es beim menschlichen Gehirn beispielsweise nicht. Warum? Weil es tatsächlich um Verschaltungen geht und weil es sogenannte Brainware gibt. Also, dass es sozusagen nicht einfach eine Hardware ist, in der Weise, dass man tatsächlich immer mehr reintut, aber auch nicht eine Software, die einfach nur das Programm darstellt, sondern die Software programmiert sich sozusagen langsam selber. Es gibt so einen wunderbaren Spruch, what fires together, wires together. Und das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt, nämlich dieses sogenannte Hebbsche Regel. Sobald viele Dinge miteinander oder eine bestimmte Sache konsistent mit einer anderen Sache aktiv wird im Gehirn, wird sie irgendwann tatsächlich oder hat ein großes Potenzial, tatsächlich miteinander verschaltet zu werden. Also ist offensichtlich das nicht einfach ein Mehr, sondern eher eine neue Art der Vernetzung. Und das macht die Sache einerseits so unglaublich spannend, andererseits so unglaublich vulnerabel in der Weise, dass es eben nicht so eine perfekte 1-0-Logik ist, wo man sagt, naja, es ist entweder 1 oder 0 oder eben eine Kombination von Einsen und Nullen und damit irgendein komplexes Wort oder komplexe andere Daten, sondern diese Daten sind relativ weich in der Weise, dass es eben tatsächlich immer wieder neu enkodiert und dekodiert wird über diese Verschaltungen. Also vulnerabel einerseits, weil sich's verändert, andererseits unglaublich wenig vulnerabel, weil selbst wenn du tatsächlich Teile rausnimmst von diesem Gedächtnis, also was weiß ich, es gibt einen neurologischen Untergang, es gibt eine Zerstörung, eine sogenannte Läsion im Gehirn, hast du meist noch die Möglichkeit, diese Information über Umwege, weil es eben alles verschaltet ist, tatsächlich zurückzubringen. Es ist eben genau dieser riesige Vorteil eines assoziativen Speichers, so nennt man das ja auch.
Welche Form des Speichers gibt es? Also es gibt da ja sehr viele Modelle und ich werfe mal einfach zwei Begriffe rein und ihr könnt ja vielleicht dazu was sagen, und zwar deklarativ versus non-deklarativ. Was kann man sich darunter vorstellen?
Also Marius hat auf jeden Fall erstmal angefangen vom deklarativen Wissen. Er hat nämlich beschrieben, dass es so eine Art Weltwissen gibt, also beispielsweise Erfahrungen im Sinne von Wissen. Er hat von Wissen auch gesprochen. Wissen ist typischerweise deklaratives Wissen, das kann ich irgendwie deklarieren. Und dann gibt es eben dieses prozedurale Wissen. Und das ist tatsächlich, das sind eher solche Abläufe, das sind Skills, das ist etwas, was man eigentlich fast nie mitdenkt beim Gedächtnis, aber was so unglaublich wichtig ist. Nämlich erstmal denkt man sich, naja, da sind die ganzen Fakten drin und so weiter. Und das ist aber deklaratives Wissen und das ist richtig. Man kann davon ausgehen, dass man auch ohne deklarativen Wissen sehr, sehr viele Sachen ad hoc, also immer wieder neu bewerten kann. Das Problem ist nur, wenn ich tatsächlich ein relativ komplexes Wesen bin, was zum Beispiel laufen muss oder sich bewegen muss in einer relativ komplexen Weise, wie zum Beispiel der Mensch, und du hättest kein prozedurales Wissen, also du wüsstest jedes Mal nicht mehr, wie du läufst oder wie du redest oder wie du bestimmte andere Bewegungsabläufe machst, dann hättest du ein richtiges Problem. Daran sieht man, wir haben selbst dann, wenn wir tatsächlich unter Amnesie leiden, meist eben nicht eine komplette Amnesie, die eben auf das prozedurale Wissen übergeht, weil wir zum Beispiel nicht davon ausgehen, dass ich mit einem Gedächtnisverlust plötzlich auch nicht mehr gehen kann oder nicht mehr sprechen kann. Das kann auch passieren, aber das ist etwas, was dann deutlich stärker nochmal ist als eine Amnesie. Und daran erkennt man, dass offensichtlich prozedurales und deklaratives Wissen anders organisiert ist.
Also mit prozeduralem Wissen meinst du jetzt non-deklaratives Wissen?
Richtig,
genau. Also richtig. Wissen, über das wir keine bewusste Auskunft geben können, wo wir nicht wirklich rankommen. Vielleicht ein gutes Beispiel, weil du es gerade angesprochen hast, Laufen. Die Zuhörerinnen mögen sich jetzt mal versuchen, ins Gedächtnis zu rufen, wie man läuft. Wie läuft man? Also es gibt sicherlich Skills, die man bewusst lernen kann. Also ich kann zum Beispiel stricken. Es gibt Leute, die wissen, wie man strickt. Es gibt Leute, die nicht wissen, wie man strickt. Und das kann man dann auch sicherlich erklären. Aber so eine sehr einfache Fähigkeit, die wirklich die meisten Menschen auf der Erde beherrschen, wie Laufen oder Sprechen, darüber kann man eigentlich kaum Auskunft
richtig geben. Und deswegen ist es auch non-deklarativ, das Prozedurale, vollkommen richtig. Aber du hast eine spannende sprachliche Unsicherheit gerade gezeigt und die bringt das auf den Punkt im Prinzip, nämlich was du gesagt hast, ist, manche wissen, wie Stricken geht und manche nicht. Aber obwohl du vielleicht weißt, wie Stricken geht, kannst du vielleicht trotzdem nicht stricken. Das ist das Spannende. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen merkwürdig an, aber tatsächlich kannst du ja das Wissen darüber haben, wie man genau das macht, und dann gibt man diesem Weltexperten für theoretisches Stricken, was weiß ich, Professor für theoretisches Stricken, kann unter Umständen überhaupt nicht zwei Stricknadeln tatsächlich koordiniert halten und diese Prozedur, diesen mechanischen Skill tatsächlich ausüben. Das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Und deswegen kann man eher davon sprechen, also du kannst durchaus von einem Wissen vielleicht sprechen über das Stricken, aber es ist eher nicht ein Wissen über die Mechanik des Strickens oder das tatsächlich mechanisch auszuüben, sondern das ist dann ein Skill oder eine Prozedur oder ein prozedurales Wissen.
Wobei Niklas noch was anderes gesagt hat, was recht bemerkenswert war, wie er gemeint hat, so was Einfaches wie Laufen oder Sprechen, was jetzt eigentlich eher die beiden komplexesten Dinge sind, die wir so machen können überhaupt, die auch von Maschinen bisher nur sehr unvollständig abbildbar sind, eben weil sie so dynamisch sind, so komplex. Also nur weil Menschen das können, heißt es nicht, dass es leicht ist, ganz im Gegenteil. Das ist eigentlich das, was, ja, also wir haben ja auch mal mit einem Balanceboard versucht, Forschung zu machen, arbeiten auch gerade daran und haben da gemerkt, alleine wenn jemand steht, das ist so wahnsinnig komplex, das ist auch bis heute nicht theoretisch modelliert oder vollständig verstanden, was alles passiert, damit ein Mensch nicht umfällt, wenn er einfach nur dasteht. Also dieses Wechselspiel der ganzen Muskulatur, Kleinhirn, was da alles ständig aktiv ist, nur damit wir nicht umfallen.
Genau, und wenn wir uns wirklich mal die Daten noch ganz kurz angeschaut haben von diesem Balanceboard, dann wird es einem eigentlich Angst und Bange darum, dass wir überhaupt noch in Zukunft stehen können, weil wir haben uns tatsächlich diese Schwankungen angeschaut und die sind derart extrem, die kriegen wir gar nicht so richtig mit, aber wir versuchen eben die ganze Zeit, uns einigermaßen auf den Beinen zu halten. Und das ist eine unfassbare Eigenschaft, die wir tatsächlich gelernt haben. Das hat lange gedauert. Das hat eben ungefähr 12 Monate, bei manchen hat es 16 Monate gedauert, vielleicht bei manchen nur 8 Monate, bis sie wirklich stehen konnten. Und das ja unter auch widrigsten Bedingungen, also zum Beispiel auf einer schrägen oder auf einer vielleicht sich bewegenden Oberfläche, beispielsweise in einem fahrenden Bus. Ja, ich meine, das ist unglaublich, was da auf uns zukommt. Oder wenn ein anderes Kind gegen uns als Kind eben donnert, weil er uns umwerfen will und so weiter. Und wir schaffen das.
Genau, was ich damit sagen wollte, ist nicht, dass es prinzipiell einfach ist, sondern dass es im Vergleich zum Stricken einfach ist. Erscheint zumindest den Menschen, weil es eben so etwas ist, was man auch in einer Phase gelernt hat, an die man sich ja überhaupt nicht mehr erinnern kann. Ne? Infantile Amnesie, wir können uns an fast gar nichts erinnern oder eigentlich an nichts erinnern, was vor dem 4. Lebensjahr passiert ist. Während man beim Stricken dann vielleicht sich erinnert, wie anstrengend das war, das zu lernen, auch negative Erinnerungen an das Lernen überhaupt hat, also da sind wir wieder bei dem anderen Teil des Gedächtnisses, nämlich beim deklarativen Gedächtnis, aber tatsächlich dann auch so etwas vermeintlich Einfaches wie Sprechen, etwas Normales, lass uns es normal nennen, oder Alltägliches, das ist eigentlich viel komplexer oder extrem komplex, aber es kommt uns wie ein Kinderspiel vor, obwohl es das gar nicht ist. Jetzt lass uns zurückkehren zu dem eigentlichen Thema Gedächtnis. Wir haben jetzt abgegrenzt deklarativ versus non-deklarativ und jetzt kann man ja im deklarativen Wissen nochmal eine Unterscheidung treffen, eine recht grobe, und zwar episodisches Gedächtnis und semantisches Gedächtnis. Was können sich die Hörerinnen darunter vorstellen?
Also episodisch ist tatsächlich referiert auf bestimmte Events, bestimmte Ereignisse des Lebens. Oder das muss auch nicht des eigenen Lebens sein. Das wäre dann tatsächlich nochmal spezifischer das autobiografische Gedächtnis. Aber Episoden sind tatsächlich zeitlich begrenzte Fragmente. Und dann haben wir eben auch noch dieses semantische Wissen. Das ist dann so ein richtiges Weltwissen, was weiß ich, die Zahl E, die Zahl Pi, dass wir die auswendig können, oder die Wurzel aus 2, die Quadratwurzel aus 2, 1,414213562 und so weiter. Also sowas hat man vielleicht mal gelernt und dann kann man es wieder abrufen. Das ist eben, das sind so wiederum Versatzstücke, die nichts mit Episoden zu tun haben, aber trotzdem sehr, sehr hilfreich sind, zum Beispiel um Arithmetik zu machen. Ja? Oder zum Beispiel, wenn man gefragt wird, was ist die Hauptstadt von Italien, dann kann man eben schnell brillieren, ohne nachzuschauen, dass es eben, was weiß ich, Rom ist, in dem Fall. Dass man keine große Zeit dafür braucht, aber tatsächlich ist es besonders spannend, dass auch da wieder interessante Dissoziationen entstehen. Also beispielsweise so dieser Unterteil des Episodischen, das autobiografische Gedächtnis scheint besonders wenig anfällig zu sein gegen Verlust. Sieht auf jeden Fall erstmal so aus. Und sowas wie so ein Weltwissen, so semantisches Wissen, geht relativ schnell verloren. Bei genauerem Nachschauen kann man das so einfach nicht mehr tatsächlich stehen lassen, weil wir natürlich über Konfusionen sprechen, nämlich mit anderen Dingen. Beispielsweise ist das semantische Wissen meist nicht so emotional gefärbt, aber episodisch, vor allem autobiografisches Wissen, durchaus. Wenn wir näher nachschauen, ist es auch so, dass wir semantisches Wissen nur oft gar nicht nochmal bemühen. Das heißt, wenn wir beispielsweise das Wissen aus der Schulzeit nicht häufiger bemühen, dann ist es halt irgendwie einfach irgendwann nicht zwar verloren, aber nicht mehr gut adressierbar. Davon sprechen wir meist. Es ist nicht retrievbar oder wieder abrufbar. Dagegen autobiografisches Gedächtnis hält viel länger. Beim zweiten Blick denkt man sich aber dann plötzlich wieder, naja, es gibt aber auch wiederum eben diesen Effekt, dass man über das autobiografische Gedächtnis vielleicht häufiger spricht, weil es geht da um das eigene Leben, es ist emotional gefärbt und es ist meist sogar was sehr, sehr Positives. Ich spreche in meiner Gemeinschaft mit meiner Familie und so weiter öfters darüber. Dagegen über die Zahl Pi rede ich, wenn ich eben nicht unbedingt Mathematiker bin oder das tatsächlich häufiger benutze, weil ich eben den Sinus und den Cosinus oder den Tangens ausrechnen will. Tatsächlich ist das dann ein Wissen, was schnell verloren geht. Und man muss es ja auch so sehen, vielleicht auch gar nicht so entscheidend oftmals, weil ich das besser nachschauen kann. Dagegen autobiografisches Wissen, das ist eben auch ein bisschen problematisch, das zu rekonstruieren, weil das finde ich nicht in Wikipedia oder irgendwo, außer ich bin eben Napoleon, Angela Merkel oder eine andere historische Persönlichkeit, wo man eben tatsächlich viele Versatzstücke aus diesem Leben tatsächlich erhalten kann.
Warum gibt es denn diese Unterscheidung zwischen episodischem und semantischem Wissen in unserem Gehirn?
Also viel Inspiration kommt natürlich auch aus klinischen Fällen, dass Menschen mit Hirnverletzungen, mit Schlaganfällen, einfach, dass wir sehen, es gibt eben Teile, die können relativ umgrenzt ausfallen oder, ich sage jetzt mal, überspitzt kaputt gehen, ohne dass andere Fähigkeiten beeinträchtigt werden. Also es gibt da einen berühmten Fall von Talving beschrieben, 1985, von einem Menschen, der hat zum Beispiel überhaupt kein autobiografisches Gedächtnis mehr. Also der kann sich überhaupt nicht an die Vergangenheit erinnern und kann dementsprechend auch sich seine eigene Zukunft nicht vorstellen. Der hat aber noch semantisches Wissen. Das heißt, er weiß zum Beispiel, dass er irgendwann mal eingeschult wurde, aber er kann sich einfach überhaupt nicht irgendwie an Bilder, Gedanken, irgendwas aus dieser Zeit erinnern. Und daran sehen wir eben, das scheinen unterschiedliche Prozesse zu sein, die zwar zusammenhängen, die aber schon irgendwie eine eigene Berechtigung haben, eine eigene Funktion haben und eben auch ausfallen können. Andere berühmte Fälle waren, Mensch, wie hieß der nochmal mit der kein Hippocampus,
HM.
Der beidseitig, HM, genau. Anderer sehr berühmter Fall, dem eben beidseitig der Hippocampus entnommen wurde wegen einer schweren Epilepsie und der dann die weiteren 60 Jahre seines Lebens im Prinzip auch nur in der Gegenwart gelebt hat. Daran sieht man aber auch, er ist über 80 Jahre alt geworden. Er hat zwar natürlich Betreuung gebraucht, weil wenn man sich einfach gar nicht mehr irgendwie gar nichts mehr merken kann, fällt der Alltag natürlich sehr schwer. Aber der konnte zum Beispiel noch Golf spielen lernen. Das heißt, er wusste vielleicht nicht mehr, was er vor einer Stunde gegessen hat, aber er konnte Bewegungsabläufe lernen, was eben auch ein sehr starker Hinweis darauf ist, dass da zwei grundverschiedene Systeme in uns arbeiten, die zwar schon voneinander profitieren können, die aber dann trotzdem ja separat sind einfach.
Jetzt gibt es ja noch andere Arten des Gedächtnisses, ganz, ganz viele. Es gibt ja noch das berühmte Kurzzeitgedächtnis, es gibt dann das Langzeitgedächtnis. Ich glaube, die Unterscheidung dürften jedem bekannt sein. Wie lang geht denn das Langzeitgedächtnis? Wie und wo macht man die Grenze zum Kurzzeitgedächtnis?
Also typischerweise spricht man eigentlich meist heutzutage von eher tatsächlich sowas wie einem Arbeitsgedächtnis, mit dem man tatsächlich kurzfristig arbeitet. Man schafft Kognitionen damit. Und das andere ist dann ja so ein Langzeitgedächtnis. Manche sagen auch Langzeitspeicher. Ich finde den Begriff Langzeitspeicher äußerst problematisch. Ich hatte das vorhin schon gesagt, weil es so eine physikalische Metapher ist und die ist ganz, ganz wenig zielführend. Im Gegensatz dazu ist eben dieses assoziative Speichern viel, viel klüger eigentlich. Aber dieser Langzeitspeicher, Langzeitgedächtnis, dieser große assoziative Raum, der ist tatsächlich offensichtlich zu unterscheiden von einem Arbeitsgedächtnis. Im Arbeitsgedächtnis, da ist man sich aber nicht so sicher, ist das wirklich eine völlig eigene Entität oder ist das eigentlich eher so eine kurzfristige Aktivität, vor allem von Langzeitspeicherstrukturen, also im assoziativen Speicher, dass bestimmte Teile eben stärker aktiviert werden und dann tatsächlich ins Bewusstsein eher geraten. Das ist nochmal ein neuer Begriff, Bewusstsein, das jetzt erstmal eigentlich keine Gedächtniskomponente ist, trotzdem gar nicht so unwichtig, weil alles, was mit diesem Arbeitsgedächtnis zu tun hat, kann ich meist sehr, sehr einfach bewusst halten. Dagegen mein assoziativer Speicher ist mir nicht in Gänze natürlich bewusst, sondern eben nur ganz, ganz kleine Facettstücke, die eben gerade wichtig sind. Das wäre auch eine furchtbare Vorstellung. Wir würden die ganze Zeit an unser gesamtes Gedächtnis gleichzeitig denken. Das ist völlig unfunktionales vermutlich. Und deswegen ist das Bewusstsein offensichtlich eher so ein Fokussieren auf etwas, was eben gerade für einen Task, für eine Aufgabe relevant ist. Und dann suche ich mir genau diese Informationen gerade raus und wahrscheinlich noch ein ganz bisschen mehr. Und du hattest jetzt gefragt, wie lange speichert man und vielleicht könnte man auch sagen, wie viel kann man speichern? Also bei dieser Langzeitkomponente kann man davon ausgehen, das hält ein Leben lang. Wenn es gut läuft, dass du es auch wirklich wieder abrufen kannst. Es ist durchaus plausibel, dass wir manche Inhalte nie mehr vergessen. Ob wir sie erinnern, ist nochmal eine andere Sache. Vielleicht reicht die assoziative Stärke von den Knoten, von diesen neuronalen Knoten, die wir zur Verfügung haben, nicht mehr aus, dass wir das tatsächlich so weit aktivieren können, dass wir es wieder rekonstruieren können, weil es geht ja bei so einem assoziativen Speicher tatsächlich um eine Aktivierung und damit um eine Rekonstruktion. Beim Arbeitsgedächtnis dagegen, da scheint eine starke Limitierung vorzuherrschen. Es gibt ganz klassische Befunde, die einfach nahelegen, dass wir nicht viel mehr als 5 bis 9 Elemente tatsächlich speichern können. Da muss man aber auch wieder aufpassen, dass es nicht einfach Elemente sind, sowas wie Zahlen, sondern das sind eigentlich immer Sinnelemente. Das heißt, wenn ich besonders fit bin, besonders stark optimiere, kann ich so eine Sinneinheit als ein sehr, sehr großes, man nennt es auch Chunk, bilden. Das heißt, es sind ganz, ganz viele Informationen möglich, die da verschränkt sind. Aber erstmal sind es so, ja, zwischen 5 und 9 Elemente, die man ungefähr im Arbeitsgedächtnis parallel halten kann. Und das ist natürlich nur eine Daumenregel. Und aus diesen 5 bis 9 kann ich wiederum hierarchisch clustern und kriege dann wiederum 5 bis 9 raus. Also Gedächtniskünstler würden so arbeiten, aber erstmal kann man festhalten, so wenn es zum Beispiel darum geht, Ziffern sich zu merken und wir das jetzt ad hoc machen würden, könnten die meisten, die jetzt keine Gedächtniskünstler sein, sind tatsächlich nicht viel mehr als 5 bis 9 Ziffern auf einmal sich merken.
Ja, und was du jetzt mit diesem Vergessen gesagt hast, daran sieht man, finde ich, gut, dass die Computermetapher, die wir in der Kognitionspsychologie oft haben, halt an ihre Grenzen stößt, weil wenn einmal sich im Gehirn etwas verändert hat, dann hat sich das verändert. Punkt. Es ist nicht wie auf einer Festplatte, dass man sagt, da kann jetzt einfach eine Information wieder verloren gehen, sondern es hat eine Veränderung in deinem Gehirn gegeben. Und diese Veränderung an sich ist permanent, auch wenn vielleicht das, was es ausgelöst hat, also die eigentliche Erinnerungsspur, so nicht mehr rekonstruierbar ist. Beispiel, man hatte als kleines Kind vielleicht eine schwere traumatische Erfahrung, einen Unfall oder so, und ich kann mich vielleicht nicht mehr daran erinnern, nicht weil ich es verdrängt habe, sondern einfach, weil es nicht mehr abrufbar ist als Erinnerung. Aber die emotionale Erfahrung, die dazugehört hat, die bleibt mir vielleicht leider ein Leben lang, dass ich dann vielleicht mit Angstproblemen zu kämpfen habe oder so. Das heißt, dieses Vergessen impliziert so ein, ich weiß es oder ich weiß es nicht, wie ein Computer das machen würde. Aber bei uns ist es einfach viel komplexer repräsentiert und deshalb ist dieses Vergessen ein schwieriger Begriff, finde ich, weil so richtig vergessen in dem Sinne, dass es einfach wieder wie weggeblasen wäre aus unseren neuronalen Strukturen, das sicher nicht. Aber es ist, wie Klaus sagt, halt oft nicht mehr abrufbar. Es verändert sich bei jedem Abruf. Das ist auch ein Phänomen, über das wir, denke ich, noch detaillierter sprechen werden. Also Gedächtnis nicht wie ein Chip auf einer Grafikkarte oder auf einem Mainboard, in dem dann irgendwelche Nullen und Einsen in magnetischen Zuständen gespeichert sind, sondern eine Veränderung, die an ganz vielen Stellen ganz subtil sein kann, die sich ein paar Verzweigungen und Synapsen äußert, dementsprechend aber auch ja schwer fassbar ist in der Forschung. Wie gesagt, wir kennen das Dateiformat nicht. Wir wissen nicht, wie ein Bild zum Beispiel wirklich repräsentiert ist. Wir haben Hypothesen, wir haben Befunde, aber es ist nicht so, dass wir jetzt wissen, da ist das, das, das und das und so ist das Bild in unserem Kopf abgelegt.
Richtig. Und durch diesen assoziativen Charakter werden eben auch andere Inhalte gleichzeitig auch aktiviert, ohne dass ich was dagegen tun kann. Also diese klassischen Assoziationen auch. Also ich habe beispielsweise mit dem Begriff Blau empfinde ich oftmals stelle ich mir auch schnell den Montag vor oder zum Montag stelle ich mir oft das Blau vor. Ich rede jetzt gar nicht über Synästhesie, die auch eine interessante Gedächtniskomponente hat, sondern vor allem aber eine Wahrnehmungskomponente ist, aber wir haben eben kaum, also was weiß ich, wenn ich sowas höre wie Uniform, denke ich sofort an Soldaten. Vielleicht. Oder vielleicht denke ich aber auch, weil ich anders sozialisiert bin und was weiß ich, mein Onkel, mein Lieblingsonkel bei der Bahn eine tolle Uniform früher hatte und ich mich daran erinnere, dann ist es vielleicht einfach die Bahn. In dem Moment denke ich an die Bahn und wenn ich das jetzt weiß, kann ich das sogar nutzen als Gegenüber, weil ich tatsächlich damit spiele, dass diese Person wahrscheinlich jetzt im nächsten Schritt eher an die Bahn denkt und wenn ich frage, an was denkst du gerade, an ein Auto oder eine Bahn? Dann würde ich sagen, an eine Bahn und ich habe das aber schon davor gewusst. Weil ich sozusagen durchaus, wenn ich eine Person kenne und den Erfahrungshorizont bestimmte Vorhersagen besser treffen kann. Also ein psychologisches Wissen würde genau da ansetzen, weil es mit diesen Assoziationen tatsächlich auch spielt und weil es tatsächlich diesen Faktor sehr, sehr gut kennt. Und man nennt das eine auch, diesen vielleicht eher digitalen Speicher, der ist eigentlich eher sowas wie propositionaler Speicher, so ein neuer Begriff nochmal. Also bei Propositionen sind eben verschiedene Informationen enkapsuliert und es sind hängen verschiedene Dinge direkt dran, aber ganz, ganz sicher an diesen. Dagegen hier bei einem Assoziativen ist das eine mehr oder weniger mit aktiviert, aber eben nicht mehr diskrete Informationen, sondern es eher so analog und ein bisschen schwieriger zu fassen.
Ist es das, worüber wir in der zweiten Folge gesprochen haben, also in der zweiten Folge der Bamberger Psychokalypse, unsere treuesten Hörerinnen werden sich erinnern, das Assoziationsprinzip nach Fechner ist das dieser assoziative Speicher oder ist das eher in diesem deklarativen?
Also der
proportional.
Genau, diese im ersten Kapitel, und das war wahrscheinlich tatsächlich
der zweite Vers.
Der zweite Vers, genau. Gutes Gedächtnis, fantastisch. Du hast dich gut erinnert, und es ist tatsächlich so, ich hätte jetzt nicht mehr gewusst, ob es zum Beispiel der Vers 1 oder Vers 2 ist. Ich wusste nur, es ist Kapitel 1. Daran sieht man, wie, das ist genau dieser assoziative Speicher. Ich habe sozusagen noch ein Gefühl dafür, das war ziemlich am Anfang, das hatte auf jeden Fall am Anfang was mit Ästhetik zu tun. Fechner ist ganz, ganz stark im Bereich der Ästhetik. So habe ich auch jetzt gerade das rausgekramt, und gleichzeitig haben wir eben auch über sowas gesprochen, dass eine Wahrnehmungsqualität immer mit bestimmten Gedächtnisinhalten einhergeht und die dann tatsächlich die Valenz oder vielleicht sogar die Schönheit verändert. Und da hatten wir dieses wunderbare Beispiel mit der Orange von Fechner, dass eben eine, was weiß ich, wenn ich eine Orange sehe, dann kann ich einfach sagen, ja, Orange halt, eine Frucht. Ich kann aber auch vielleicht an die Sonne denken, weil ich irgendwie das mit dem Süden erinnere oder weil ich einfach gerade die Sonne vor mir habe, die so ähnlich ausschaut, auch rund und auch so gelblich-orange am Abend vor allem. Ich kann aber auch einfach plötzlich so ein wohliges Gefühl haben, dass ich, oder eine Sehnsucht, eine Nostalgie nach Italien, da können wir alle zurzeit nicht hinfahren, aufgrund einer Pandemie, die wir gerade erleben, aber wir erinnern uns vielleicht daran, dass das ein Land ist, wo die nicht nur Zitronen wachsen, sondern vielleicht auch Orangen.
Da würde mich jetzt mal interessieren, Niklas, welche Farben haben denn die Wochentage bei dir?
Also Samstag ist blau, aber das hat, glaube ich, was mit der Assoziation des Sams zu tun. Weil,
das muss man vielleicht Sams ganz kurz erklären, was ja, also, Sams ist.
Das Sams ist ein großartiges Kinderbuch von einem großartigen Autor geschrieben, der in einer großartigen Stadt lebt, nämlich Paul Maar und Bamberg. Und das Sams ist eine Kinderbuchfigur. Viele werden es kennen, und es trägt einen blauen Taucheranzug. Und das, daher
kommt Paul Maar kommt noch aus einer noch großartigeren Stadt als Bamberg, nämlich aus Schweinfurt.
Dienstag ist grün, Montag ist rot, Freitag ist gelb. Donnerstag ist auch noch mal grün, würde ich sagen. Ich denke eigentlich nicht so. Also das ist nicht so präsent in meinem.
Was du aber gerade gemacht hast, ist genau die richtige Technik. Also du hast jetzt eben nicht groß drüber nachgedacht, sondern du hast es sozusagen einfach mal fließen lassen. Und das ist tatsächlich ein bisschen mal spielen mit dem assoziativen Speicher. Das kann jeder von den Hörern und Hörerinnen auch mal machen. Und das ist ja das, was wir auch bei kreativen Techniken machen. Also, dass wir eben einfach nicht das machen, was wir üblicherweise immer machen, nämlich relativ rational vorgehen und Wissen abrufen. In einem kreativen Task will ich eigentlich mein Wissen nicht abrufen. Das kann ich eben in Wikipedia vielleicht, das ist noch kein Wissen zwar, das sind erstmal sind es nur Daten, vielleicht sind es auch schon Informationen, da ist man sich nicht ganz so sicher, aber es ist noch kein richtiges Wissen. Wissen wird es erst, wenn ich das tatsächlich sinnvoll verknüpfe mit einer Anforderung, aber es ist tatsächlich so, in dem Moment, wo ich sowas einfach mal laufen lasse, komme ich zu neuen Verknüpfungen oder komme zu Verknüpfungen, die eigentlich üblicherweise durch meine Ratio unterdrückt werden. Also könnten das mal die kreativen Verknüpfungen sein, die eigentlich schon in uns angelegt sind, aber die man normalerweise nicht zulässt, weil es zum Beispiel Kategorien über Überschreitungen sind. Aber gerade die Kategorien Überschreitungen, normalerweise teilen wir das eben, wenn wir etwas verbal äußern, wenn wir gefragt werden, versuchen wir immer sehr rational zu antworten, da versuchen wir keine Kategorien Fehler auch zu machen und plötzlich machen wir die. Also natürlich hat keines der Wochentage tatsächlich eine Farbe, ja, es ist, aber für uns eben schon. Und zum Beispiel könnte man das so erklären, wenn ihr beide dieses gleiche Kinderbuch gelesen habt, dann werdet ihr vielleicht dadurch auch geprägt worden sein. Das könnte durchaus sein.
Also ich teile dann Schicksal mit Millionen von Menschen in Deutschland. Bei mir ist der Montag gelb, der Dienstag grün, der Mittwoch blau, der Donnerstag so ein dunkelrosa, der Freitag so ein lila, der Samstag war rot, glaube ich, und der Sonntag orange. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Hört zu. Das sind die Farben der Wochentage in der Hört zu und Millionen von Menschen sind damit auch aufgewachsen und ich habe das da auch mal gegoogelt. Es geht wirklich vielen, das hat sich eingebrannt. Ne? Über Jahre hast du jeden Tag, ne, abends geguckt, was kommt im Fernsehen und der Montag war eben gelb und der Dienstag grün und das ist bei mir so krass assoziiert und ich denke, es geht ganz vielen Menschen so, bei denen auch in ihrer Kindheit immer die Hört zu auf dem Wohnzimmertisch lag. Also das alleine wäre mal eine Studie wert, wie sich sowas festigt,
ja,
oder dann
aber,
auch unterscheidet.
Aber es gibt tatsächlich dazu Studien. Also erstmal ganz kurz, ein Einzelbeispiel ist jetzt einfach, ich habe diese Assoziation gar nicht. Ich kannte die Hörzu aber auch als Kind nicht. Aber es gibt tatsächlich diese Assoziationsstudien haufenweise. Und was man eben sehen kann, ist, ohne dass ich mir dessen bewusst werde, habe ich beispielsweise Farbpräferenzen, und da ist jetzt erstmal auch ein assoziatives Wissen, für bestimmte Farbkombinationen. Das wurde durchgeführt an amerikanischen Colleges beispielsweise. Die haben ja ganz, ganz starke Farbcodes. Das kennen wir so in Deutschland kaum von Colleges oder von Universitäten oder Schulen, dass man sagt, das ist jetzt unsere Farbkombination. Aber die haben das eben. Und deswegen mögen die dann meist auch ihre Farbkombination besser. Und man versucht das natürlich im anderen Kontext zu testen. Also nicht mit den Leiberln, mit den Trikots oder irgend sowas von den Football-Mannschaften und was es da alles gibt. Oder Baseball-Mannschaften. Sondern man fragt das sehr, sehr geschickt indirekt ab. Und tatsächlich gibt es dann diese Präferenzen. Und das ist zwar, da geht es jetzt um Präferenzen. Trotzdem sind auch Präferenzen wiederum ein Zeichen für diese Assoziation. Die Assoziation zeigt für Gedächtnis.
Gehen wir nochmal zu dieser Unterscheidung, bei der wir gestartet sind, zurück. Also propositionales Wissen versus assoziatives Wissen. Also propositional wäre beim Mittwoch zum Beispiel, dass ich weiß, okay, der Mittwoch ist ein Wochentag, er kommt nach Dienstag, er kommt vor Donnerstag. Und das assoziative Wissen ist dann eben diese Verbindung, die Marius eben zu den Hörzufarben hat und vielleicht auch dazu, dass ich vielleicht mal ein Ritual am Mittwochabend hatte, weil da immer die und die Fernsehserie lief und dann habe ich plötzlich ein wohliges Gefühl am Mittwoch, wohingegen ich Dienstag musste ich immer zum Geige spielen und deshalb mag ich das nicht. Kann man das ungefähr so sagen, um unsere...
Ja, also ich meine, das würde das schon ganz gut auf den Punkt bringen. Und jetzt überlegen wir einfach mal, für was dieses assoziative Gedächtnis tatsächlich so unglaublich fabelhaft ist, weil es eben automatisch Dinge aktiviert, die üblicherweise zusammenkommen. Und natürlich, jetzt würde man sagen, naja, also hör zu, ist das jetzt wirklich so wahnsinnig wichtig? Naja, und man ist zum Beispiel jetzt in dieser Zeitschrift auch ein bisschen effektiver, sobald man die Farbe erkannt hat, brauche ich nicht mehr zu lesen, ob es Freitag ist oder Donnerstag. Das ist sozusagen das harmlose Hör-zu-Beispiel. Interessanter wird es wahrscheinlich dann bei sowas wie über eine Straße zu laufen in einer modernen Großstadt. Wir haben einfach das irgendwann stark assoziiert, dass wir eben immer, wenn wir zu einer Straße kommen, erstmal links schauen, dann rechts schauen und dann wieder links. Wir nennen das auch verinnerlicht. Das ist das eine, aber es ist vor allem ein komplettes motorisches und aber auch ein deklaratives Programm, was offensichtlich damit assoziiert wird. Also wir haben bestimmte Regeln, wir wissen, wie schnell wir tatsächlich ein Approaching an diese Straße machen, dass wir da nicht zu schnell und zu liberal loslaufen. Wir wissen, dass wir, wenn wir den diesen zweiten Links-Schulterblick gemacht haben, dass wir dann wirklich ja relativ unbeschadet mit einer hohen Wahrscheinlichkeit unbeschadet auf die Gegenseite kommen. Und wenn tatsächlich solche Assoziationen immer wieder so funktioniert haben, dann nutzen wir die auch, ohne dass wir das so richtig mitkriegen. Und sobald tatsächlich die Rahmenbedingungen sich verändern. Also beispielsweise du jetzt in England über die Straße gehen willst oder plötzlich ein sogenannter Geisterfahrer unterwegs ist, dann plötzlich funktioniert das nicht mehr und dann wird das tatsächlich gefährlich. Aber da unsere Welt meist doch relativ viele regelbasierte Systeme hat, viele Sachen laufen meist genau in dieser Richtung, ungefähr wenigstens wie dieses Modell, was wir eben gelernt haben, was so häufig funktioniert hat. Es hat eben eine gewisse a priori Wahrscheinlichkeit gehabt und deswegen habe ich auch eine a posteriori Wahrscheinlichkeit, die relativ ähnlich oder konkordant ist. Und deswegen hilft es uns so wahnsinnig viel.
Ja, und da muss man ja auch dazu sagen, dass da der menschliche Verstand besonders geeignet ist, Muster zu erkennen und dann eben diese Muster auch abzuspeichern und ins Gedächtnis dann zu überführen. Aber was ihr jetzt angesprochen habt mit dem Hör zu und mit den Assoziationen etc. oder auch vielleicht auch damit, dass man lernt, wie es ist, über eine Straße zu gehen und das dann abspeichert, spricht ja eine ganz andere, auch eine andere Form des Lernens an. Und ich weiß, das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Thema als jetzt Gedächtnis. Da könnte man auch stundenlang drüber reden. Aber das ist vielleicht ganz spannend, und zwar implizites Lernen. Also Lernen, ohne dass es einem bewusst ist, dass man gerade lernt. Also das ist, dass man, ohne dass man sich jetzt hinsetzt in der Unibibliothek oder an den Küchentisch und lernt, sondern es passiert en passant, es passiert nebenbei. Und Marius hat ja diesen Fall des HM angesprochen. Und HM, aufgrund der Entfernung bei der Hippocampi, konnte nicht mehr explizit lernen, aber er konnte implizit lernen. Und mir wurde zumindest die Geschichte erzählt, dass also man hat halt ein bisschen an ihm rumexperimentiert. Im Nachhinein ist es auch ein bisschen ethisch fragwürdig, aber er konnte sich halt auch nicht mehr daran erinnern, dass das ihm passiert ist. Dass die Forschenden jeden Tag zu ihm kamen und einer dieser Forschenden hatte immer eine Reißzwecke in der Hand und hat ihm die Hand gegeben, woraufhin er sich erschrocken hat, er ist zurückgezogen, ihm tat es weh. Und das hat man immer wieder gemacht, immer wieder. Er hat sich nie daran erinnert. Er hat immer, war immer der Überzeugung, diese Person zum ersten Mal zu sehen. Aber irgendwann hat er sich geweigert, dieser Person die Hand zu geben. So, und das ist implizites Lernen. Er wusste nicht, warum. Er wusste nicht, wer diese Person ist. Er wusste nicht, dass er sie schon mal getroffen hat. Aber er wusste, okay, irgendwas ist da nicht ganz koscher. Und der Person gebe ich mal lieber nicht die Hand.
Ja, und der implizite Teil des Gedächtnisses ist wahrscheinlich derjenige, der uns praktisch nie auffällt. Der so, das haben wir auch vorhin eigentlich erlebt, dass wir vielleicht alle in die Falle getappt sind. Das ist ganz üblich, dass wir gar nicht dran denken an dieses implizite Gedächtnissystem. Oder vielleicht ist es auch gar nicht ein anderes System. Davon müssen wir nicht sprechen, aber es ist ein anderer Mechanismus, wie wir eben lernen. Aber das Spannende ist, obwohl das implizite Gedächtnisphänomen eigentlich noch nicht so wahnsinnig lange etabliert ist in der Gedächtnispsychologie, als solches gewürdigt wird. Es ist permanent aktiv und wahrscheinlich, weil es so aktiv ist und so geräuschlos und effortless ist, also ohne große Anstrengung, wird es so wenig wertgeschätzt. Aber wenn wir jetzt tatsächlich mal uns anschauen, wie zum Beispiel natürlicher Spracherwerb ist, dann ist es natürlich implizit, weil überlegt mal, wir würden jetzt anfangen mit einem gerade anfänglich sprechen wollenden oder sprechen tunenden Wesen, also einem Kleinkind, tatsächlich jetzt grammatikalische Regeln wie im Lateinunterricht zu pauken, dass wir eben sagen, okay, hör mal zu, du kannst zwar erst drei Worte, aber jetzt fangen wir langsam mal an, Singular und Plural, und jetzt musst du diese Kategorien doch darfst du nicht verwechseln, und es gibt hier ein Präsens und es gibt ein Futur, so machen wir das nicht, sondern wir fangen einfach an zu reden mit dem Kleinkind, und das Kleinkind am Anfang sagt es einfach Sentenzen nach, es sind Phrasen, die vielleicht einfach nachgeäfft werden, aber langsam entwickelt sich ein natürliches Sprachbewusstsein, ein Sprachgefühl, und damit entwickelt sich die Muttersprache, die sogenannte. Aber das Spannende ist, man hat das sehr, sehr lange nicht genutzt, diese wunderbare Sache, dass man eben implizit lernt, und man hat Sprachen immer explizit gelernt, und deswegen war das so wenig hedonisch und letztendlich auch so wenig effektiv, weil sehr, sehr viele Menschen konnten bis vor 30, 40 Jahren, obwohl sie einen sehr, sehr aufwendigen Sprachunterricht in den höheren Schulen hatten, von Fremdsprachen eigentlich sprachpragmatisch sehr, sehr wenig. Das heißt, die konnten vielleicht die Regeln und dann sind sie irgendwie ins Ausland gefahren, nach, keine Ahnung, nach Brasilien, wollten ihr Portugiesisch anwenden und plötzlich merken sie, sie können noch nicht mal eine Semmel bestellen und sie können irgendwie sich noch nicht mal ein Caipirinha richtig bestellen. Und das ist natürlich dann schon relativ bitter. Und wenn du heute Sachen anschaust, Systeme, Softwareprodukte, die tatsächlich Sprache vermitteln, da fängt keiner mehr mit Grammatik an, sondern mit Sprechen. Ja, und es sind einfache Versatzstücke. Es wird eigentlich genau das simuliert, was man in einer natürlich sprechenden Umgebung auch hat. Und plötzlich merkt man, den Leuten macht es Spaß. Sie lernen viel, viel schneller und auch nachhaltiger. Und vor allem, sie können es auch umsetzen. Und da sind wir beim nächsten Bereich, nämlich Kompetenz die eine und dann Performance, das hatten wir vorhin eigentlich auch schon, mit dem deklarativen Wissen und mit dem prozeduralen Wissen und das ist im Prinzip sowas ähnliches wie Kompetenz und eben Performance, aber was nützt dir die ganze Kompetenz, wenn du die Performance nicht auf die Bühne bringst?
Jetzt gibt es einen berühmten Psychologen, der manchmal als, ja, als Gegenspieler der Kognitionspsychologie hingestellt wird, wenn man das so möchte. Allen dürfte er bekannt sein. Sein Name ist Sigmund Freud. Er wurde viel kritisiert, zu Recht viel kritisiert. Jetzt ist die Frage, jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie Gedächtnis unbewusst, wenn man diesen Begriff verwenden möchte, abläuft. Dass es da Dinge gibt, die uns nicht zugänglich sind. Hatte Freud recht?
Also Freud hatte immer recht, einfach deswegen, weil du gegen Freud eigentlich, das ist eine sogenannte Theorie, die man nicht falsifizieren kann und insofern hat er immer recht. Womit er aber unglaublich recht hatte, ist, dass es eben eine große verborgene Kraft und Macht des Unbewussten gibt. Heute würden wir in der Kognitionspsychologie würden wir nicht vom Unbewussten sprechen, aber das ist eigentlich völlig egal erstmal. Wir würden von Nichtbewussten sagen. Das ja, drückt sich ein bisschen um die genaue Definition, aber es ist trotzdem ganz klug, das in einer anderen Wissenschaftstradition und einem anderen Wissenschaftsverständnis anders zu fassen und es nicht einfach zu übernehmen, weil man sonst eben nicht weiß, ist man in der Freudschen Welt oder in der modernen kognitiven Welt. Aber dass die unbewussten oder nicht bewussten Gedanken, Assoziationen würden wir heute sagen, tatsächlich uns ganz maßgeblich lenken. Jetzt sage ich das sozusagen mal ganz, ganz reduziert, was er auch ausgedrückt hat. Das ist unglaublich fantastisch klar und wahr, finde ich. Und das eben vor 100 Jahren, vor über 100 Jahren. Denn wenn du heute mal überlegst, wie sowas funktioniert wie Werbung, dann funktioniert die schon lange nicht mehr über explizites Wissen. Kein Mensch will heute mehr wissen, dass eine Clementine, eben damals die Werbefigur von Ariel, kompetenter ist als jemand anderes in diesem Bereich der großen Welt des Waschens, sondern ich will einfach, ich will Frische, ich will vielleicht Wärme, ich will Sauberkeit, will ich assoziieren mit einer bestimmten Waschmittelfirma. Und das wird genau suggeriert in einer Werbung. Und wenn du das richtig vernünftig machst, dann kriegst du eben keine expliziten Informationen mehr, sondern du kriegst eher sowas wie ein Lifestyle, du kriegst so ein gutes Feeling mit in der Werbung. Das ist alles sehr, sehr assoziativ. Und damit werden wir sehr, sehr stark, das ist sozusagen ein direkter Anwendung von dieser Idee des Unbewussten oder Nichtbewussten, dass wir eben dadurch, man könnte das sagen, manipuliert werden, aber zumindest werden wir davon sehr stark bestimmt in unserem Alltagsdenken und Handeln.
Über Werbung werden wir sicherlich auch irgendwann mal ein eigenes Kapitel machen. Ich empfehle mal jedem Hörer und jeder Hörerin, sich eine alte Illustrierte aus den 80ern zu nehmen. 80er reichen vollkommen, sich die Werbung anzugucken. Es ist fantastisch. Also besonders, wenn man mal so ein Boulevardblatt wie den Stern nimmt und dann blättert man da durch und man sieht diese großflächigen Seiten, wie wir sie heute auch haben. Aber anstatt, dass da einfach nur was draufsteht, wie hier, schaut euch diese Luxusuhr an und ich gebe sie meinem Sohn weiter, ist da wirklich die halbe Seite Text, wo dann die Vorzüge dieses Produkts gepriesen werden. So würde man heute keine Werbung mehr machen, weil das viel zu aufwendig ist. Man liest ja nicht die Werbung durch, man will die Werbung weghaben. Und da, das funktioniert eben über diese Assoziation. Kommen wir zum Ende dieses Verses zu unserer Ausgangsfrage zurück. Nämlich, warum brauchen wir diesen enorm aufwendigen und potenten Speicher? Warum braucht der Mensch dieses Gedächtnis, wenn es doch so viele Lebensformen gibt, denen es absolut egal ist, was sie vor 3 Tagen gemacht haben? Und denen es auch absolut egal ist, was sie in 5 Tagen machen werden.
Also je komplexer ein kognitives System ist oder ein biologisches System, ein Wesen ist, ein lebendes Wesen ist, umso wertvoller ist natürlich das in oder umso schützenswerter erscheint es uns in der Weise, dass wir es nicht leichtfertig, diese lange Entwicklung, die es notwendig macht, aufs Spiel zu setzen. Wenn du ein Einzeller bist, dann ist es so, dass du vermutlich sehr, sehr einfach auf Umweltreize reagieren kannst und du kommst trotzdem durch. Bei einem komplexen Wesen, das tatsächlich so lange gebraucht hat, um zu entstehen, um sich zu entwickeln, brauche ich viel, viel mehr Informationen, um sinnvoll tatsächlich auf Umweltreize einzugehen. Und wenn ich jetzt tatsächlich vor allem vorhersagen will, das, was Marius ganz am Anfang gesagt hat, wir nennen das manchmal heute Predictive Coding, also ich versuche tatsächlich schon vorherzusagen, was als nächstes kommt. Und jetzt wird die meisten Leute werden sagen, naja, also ich mache eigentlich sowas nicht, dass ich in die Zukunft schaue. Doch, das machen wir alle, weil wir eben tatsächlich nicht nur assoziativ arbeiten, sondern diese Assoziationen funktionieren interessanterweise so, dass ich schon das, was gleich kommen wird, was typischerweise gleich kommen wird, eben tatsächlich auch mache. Also das merkt man schnell, wenn man beispielsweise eine Tür öffnet, mit hoher Geschwindigkeit die öffnet, also ich renne runter und will irgendwie den Wasserkessel ausmachen, reißt die Tür auf und obwohl die Türklinke seit kurzer Zeit immer wieder abfällt, passiert es mir noch einige Male, dass ich eben mit einer viel zu hohen Geschwindigkeit hier ankomme und die Türklinke runterreiße und jedes Mal fällt sie wieder ab. Weil es also tatsächlich schon vorhergesagt ist, was ich gleich tun werde und es mich nicht mehr in meiner Bewusstheit tatsächlich tangiert, sondern das funktioniert einfach so. Und erst nach einigen Malen kann ich das tatsächlich wieder eine neue Vorhersage machen. Das kann durchaus 10, 20 Mal locker dauern, bis ich diese Klinke tatsächlich wieder langsamer runter mache oder eben einfach mich mal bemühe und die Klinke tatsächlich repariere. Also es ist wichtig, um in einer sehr, sehr komplexen, dynamischen Welt einen sehr, sehr fragilen Körper, einen sehr komplexen Körper tatsächlich zu schützen und optimal durch diese Welt zu führen und eben sehr, sehr fit und sehr, sehr weise durch diese Welt zu geleiten und die möglichst guten Vorhersagemodelle eigentlich im Kopf zu haben, damit ich schnell und effektiv und gezielt handeln kann.
Genau, und was Klaus jetzt gesagt hat, da möchte ich jetzt noch diesen zusätzlichen Aspekt, den wir vorhin schon kurz diskutiert hatten, mit diesem autobiografischen Gedächtnis, da könnte man sich fragen, warum brauchen wir das dann? Was Klaus jetzt gemeint hat, ging ja noch wie ein Computer, der einfach mal alles mitschreibt, was wir so tun oder nicht tun. Aber wenn wir eben weitere Systeme haben, zum Beispiel das autobiografische System, was das Ganze uns dann noch vergegenwärtigt, dass wir ein Wesen sind in Raum und Zeit, was bestimmte Ereignisse durchlebt hat, was bestimmte Ereignisse noch durchleben wird, dadurch bekommt das Ganze auch Bedeutung und eine Gewichtung. Das heißt, dieses einfache nur wegspeichern, wie es auch ein automatisches System machen könnte, hätte da eben sehr starke Grenzen, während durch dieses Bewusstsein, vielleicht auch unserer Sterblichkeit und der Endlichkeit, gewichtet die Dinge und ist dadurch noch adaptiver, mit Herausforderungen der Zukunft umzugehen, einfach weil wir um diese Beschränkungen und diese vergangenen Erfahrungen eben wissen und nicht einfach nur alles ein gleicher Strom von Dingen, die passiert sind, ist.
Plus diese autobiografischen Inhalte können ja auch dann transformiert werden. Wir haben darüber schon gesprochen in unserem Vers über Lebensgeschichten. Und sie fungieren eben als Denkobjekte über andere Menschen, was das soziale Leben extrem einfacher macht. Denn man darf nicht vergessen, der Mensch ist ein bemerkenswert soziales Wesen, wenn man das so ausdrücken möchte. Das ist wahrscheinlich das Herausstellungsmerkmal. Es rückt oft in den Hintergrund, weil man oft denkt, naja, der Mensch ist vor allem für seine technologischen Fähigkeiten in der Fauna der Erde bekannt. Allerdings ist es eher das soziale Miteinander, was so bemerkenswert ist. Und wenn man sich jetzt vergleicht mit dem Einzeller, mit der Amöbe, ist das, was Klaus gesagt hat, eigentlich das Wichtigste. Komplexe, dynamische Umwelt. Die Amöbe lebt nicht in der Umwelt, die wir haben. So, die schwimmt in ihrer Ursuppe oder schwimmt in ihrem Ozean, in ihrem oder wo auch immer man sie findet, und da passiert nicht viel. Und das ist ganz neutral gesagt, weil man muss auch sagen, dass der Mensch quantitativ gesehen nicht besonders den großen Evolutionserfolg hat, zumindest im Vergleich zu manchem Einzeller. Und deshalb sind wir so ein bisschen Opfer unserer eigenen Entwicklung, unserer eigenen Evolutionsgeschichte, die leider keinen Schritt zurück kennt, sondern sobald sich erstmal komplexes Leben entwickelt hat, bleibt es komplex und das entwickelt sich nicht zurück. Wir werden uns nicht mehr zurück zum Einzeller entwickeln, sondern entweder im Endeffekt stirbt die Spezies halt aus. Und damit ergeben sich neue komplexe Herausforderungen in komplexen Umwelten, die es eben nötig machen, dass wir uns mit der Zukunft befassen, in einer Art und Weise, dass wir sie vorhersagen können. Und dafür ist das Gedächtnis eben enorm wichtig. Manche sagen sogar, das ist die einzige Funktion des Gedächtnisses, die Zukunft vorherzusagen. Und auch das Arbeitsgedächtnis, was Klaus angesprochen hat. Viele Informationen, die gespeichert werden müssen, mit denen umgegangen werden muss, das sind alles Anforderungen der Umwelt, in der wir leben. Und somit Anforderungen unseres evolutionären Seins, unserer Existenz, ohne dass wir ohne diese Strukturen des Gedächtnisses könnten wir diese Existenz, so wie wir sie momentan erleben, nicht aufrechterhalten. Und damit beende ich diese Folge der Bamberger Psychokalypse. Schreibt uns gerne kontakt@psychokalypse.de. Lasst uns eine iTunes-Bewertung da. Empfehlt uns weiter und wir hören uns nächste Woche. Tschüss.
Ciao, servus.
Adela.
Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Bis zum nächsten Mal.